SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Ines Pasch und zu Gast bei uns in zur Person ist heute die Cellistin Sol Gabetta. Herzlich willkommen, Frau Gabetta.
Vielen Dank.
Sagen Sie manchmal eigentlich auch Grüezi, weil Sie ja schon so lange hier leben in
Aber
der Schweiz?
Aber natürlich. Mittlerweile verstehe ich auch sehr gut Baseldeutsch.
Wir sitzen hier in einem Tonstudio in Basel. Jetzt in Corona-Zeiten war das gar nicht so leicht, eines überhaupt zu bekommen. Ich musste da ein bisschen hin und her suchen. Immer wenn ich gesagt habe, es geht um ein ganz langes Interview mit Sol Gabetta, dann haben alle Leute sofort gesagt, ah, Sol Gabetta, und alle Augen haben gestrahlt und geleuchtet. Ist Ihnen das eigentlich klar, dass Sie hier so bekannt sind und auch so beliebt?
Ich habe mir solchen Gedanken nie richtig gemacht. Ich war eher überrascht, dass die erste Male, wenn man im ICE sitzt und plötzlich jemand erkennt dich, dann denkst du, mein Gott, auch in der klassischen Musik gibt es ja das. Es ist trotzdem immer noch in kleinen Rahmen, wenn man über klassische Musik redet, überhaupt, dass man berühmt sein könnte. Wenn man vergleicht zum Beispiel mit Politikern oder Sportlern, die sozusagen fast keine Freiheit haben, im normales Leben sich zu bewegen, das haben wir nicht. Und das ist ja so schön auch. Ne? Aber es ist sehr berührend halt zu sehen, zum Beispiel, besonders ist mir hier jetzt halt in der Schweiz viel passiert, weil ich da viel war in der letzten Zeit, dass jüngere Leute wirklich mit 20, 18, manchmal 15 Jahre alt, sie halten mich auf der Straße, weil sie mich erkennen, weil sie in Konzerten kommen. Also das zeigt mir auch, dass das junge Publikum doch zu den Konzerten kommen.
Wir starten musikalisch mit dem Lied Ohne Worte von Felix Mendelssohn, ein Live-Mitschnitt vom 28. Juni aus Olsberg, von Ihrem Solsberg-Festival, das eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Das war so ein Ersatzkonzert oder nur so ein Wochenendkonzert?
Also Ersatz würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dadurch, dass sowieso jedes Konzert bei uns sehr ausgewählt ist, in dem Sinn, dass wir tatsächlich die volle Gestaltung haben vom Programm. Es heißt, im Grunde genommen kann ich immer gut überlegen, mit wem welches Programm eigentlich zusammenpasst. In diesem Jahr war die Situation von Corona nicht nur bei mir, sondern besonders bei den großen Veranstaltungen, glaube ich, wirklich ganz schlimm. Bei uns war es auch nicht einfach, aber zum Glück, wir sind ein kleines, in dem kleinen Format doch ein großes Festival mittlerweile, weil wir schon 16 Jahre das machen, aber immer noch im Vergleich zu großen Veranstaltungen klein. Das heißt, zum Glück hatten wir die Karten in den Händen, einfach gesehen, okay, wer kann kommen, wer kann nicht kommen, was kann man machen, was sollte man spielen, konnte man alles tatsächlich in den Händen haben und schnell zwischen Kollegen reagieren. Es ist das, was mir in dieses Festival unglaublich Spaß macht. Dass ich muss jetzt nicht durch Agenturen unbedingt gehen, manchmal ja, manchmal nicht, aber grundsätzlich sind meine Freunde, meine Kontakte oder Leute, die ich getroffen habe, mit wem ich seit Jahren hätte ich gerne mal gespielt, aber irgendwie aufgrund X im Jahr klappt es nicht, sie sind sehr gebucht und plötzlich, dieses Corona-Zeit hat eigentlich unglaubliche Möglichkeiten uns gegeben.
Das Lied Ohne Worte, Opus 109 von Felix Mendelssohn mit der Cellistin Sol Gabetta und Song Chin Cho. Frau Gabetta, Mendelssohn hat das Stück für die Cellistin Lisa Christiani geschrieben. Die hat ihn damals in Leipzig auf ihrer Tournee total begeistert. Es war natürlich auch absolut außergewöhnlich, eine Frau am Cello zu erleben. Aber diese Genderfrage ist heute keine mehr für das Cello, oder? Also bei all den großartigen Cellistinnen, die es so gibt.
Absolut. Ich glaube, heutzutage und vor allem, als ich meine Karriere angefangen habe, vor 20 Jahren, war es schon sowieso kein Thema. Aber es ist unglaublich beeindruckend, was Lisa Christiani angeht, wo sie überall gespielt hat. Diese Botschaft zu spüren, einfach Musik überall auf der Welt bringen zu können für alle, die auch nicht sonst grundsätzlich an der klassischen Musik, aber grundsätzlich an der Musik ankommen können. Wie ist Vladivostok gegangen? Also das ist unglaublich, ja, dass man sich vorstellt, eine Frau allein in dieser Zeit.
Sie hat ja auch inspiriert. Also Mendelssohn hat danach sofort dieses Stück geschrieben.
Schon. Mendelssohn wurde inspiriert von ihr, aber hat das tatsächlich ein bisschen später geschrieben. Sie war schon auf der Reise und sie ist ja sehr jung gestorben von Cholera eben auf dieser Reise. Also es ist ja eine unglaubliche Geschichte.
Dieser Mitschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist ja entstanden am 28. Juni in Olsberg, hier in der Nähe von Basel. Kurz nach dem totalen Lockdown, da waren die ersten Konzerte wieder möglich. Wie war das für Sie an diesem Abend, also zum ersten Mal wieder vor Publikum oder eines der ersten Konzerte, das Sie gegeben haben nach dem Lockdown? Haben Sie das wahrgenommen, das als was Besonderes?
Also mein ganz, ganz erstes Konzert war eigentlich für Fernsehen, für Medici, ohne Publikum. Das war in Paris, in einem ganz kleinen Raum, aber sehr schön gefilmt. Das war eigentlich ganz ideal ohne Publikum, weil wir das Gefühl hatten fast, dass wir aufnehmen. Obwohl man bewusst weiß, dass man doch von viel mehreren Leuten angeschaut ist. Das ist eine neue Form, würde ich sagen. Als ich nach Olsberg kam, das waren vielleicht 10, 15 Tage später, das war sozusagen mein erstes Konzert, doch mit Publikum. Wir hatten vielleicht ungefähr 80 bis 100 Leute, nicht so viele, aber die waren sehr gut aufgeteilt und was unglaublich war, einfach mit welcher Hunger und Freude das Publikum dieses Konzert zum ersten Mal nach dem Lockdown doch genommen haben und doch genossen haben. Das Publikum bei uns ist sowieso wirklich immer sehr, sehr gut. Auch wenn 480 Leute können wir in dieser Kirche in Olsberg bekommen. Trotzdem sind einfach unglaublich konzentriert immer. Aber was ich ganz toll fand mit so wenigen Leuten, dass es doch etwas sehr Exklusives geworden ist. Sozusagen wirklich das, was man vielleicht oft verliert in der Quantität von Möglichkeiten, die man hat. In solchen Situationen, man ist erstmal froh, wenn man überhaupt etwas hat. Das heißt, wenn man es hat, man genießt es desto mehr, dass es noch dazu qualitativ ist.
Sie haben dann auch noch die dritte Sonate von Beethoven gespielt, die Kantable, die melodische, die mittlere von den fünf Sonaten von Beethoven. Welchen Stellenwert hat diese Sonate für Sie?
Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich die konzertantische Sonate von Beethoven. Wir müssen nicht vergessen, auch in den Opus, wie er das geschrieben hat, zwar hat er von den fünf Sonaten die erste und die zweite in eine Packung halt zusammengeschrieben, die vierte und die fünfte Sonate auch wieder zusammengeschrieben. Und die dritte bleibt dazwischen ganz anderen Opus. Und es ist auch ein bisschen wie bei den Symphonien, würde ich sagen, wenn man es sehen will. Ja? Tatsächlich für mich bis zur Pastorale, also es ist eine andere Welt, viel klassizistisch gesehen, auch viel mehr das Klavier leitet das tatsächlich viel mehr das Cello. Also es ist fast ein Cello obbligato bei der ersten und zweiten Sonate. In der dritten Sonate plötzlich gibt es eine unglaubliche Wanderung. Und das Cello wird sehr solistisch, sehr gleichwertig. Und plötzlich diese Form, fast von einer Konzertform, zwar natürlich in einem Kammermusikformat, also deswegen ist es noch eine Sonate, aber man hat das Cello von Beethoven-Sonaten bis dahin noch nie so gehört.
Gilt als die melodische unter den fünf Cellosonaten von Ludwig van Beethoven, die dritte in A-Dur. Es spielten Solgabetta und Seongjing Cho, ein Live-Mitschnitt vom 28. Juni aus Olsberg. Und da wohnen Sie auch, Frau Gabetta, nicht weit von Basel. Wohnen Sie da noch im Olsberg?
Ja, absolut. Also Olsberg ist tatsächlich ein Zuhause geworden. Mittlerweile bin ich auch Schweizerin geworden. Also die Schweiz grundsätzlich, muss ich sagen, hat es mir sehr viel gegeben, sehr viel geboten, sehr viel unterstützt. Ich war hier in der Basel Musikakademie während 10 Jahre Studentin, dann jetzt mittlerweile bin schon 12 Jahre Lehrerin in irgendeine Art und Form, sage ich immer wieder, weil im Prinzip hatte ich keine Kapazität mehr, überhaupt Studenten zu nehmen, aber es hat mich sehr gereizt zu unterrichten. Ich habe es sehr gerne unterrichten. Das Problem ist, alles im Leben kann man doch nicht auf 100% machen, wenn man so viel macht. Und das ist der Grund, warum ich auch eine volle Professur nicht annehmen wollte. Bis jetzt war ich lange Zeit auch Assistentin von meinem ersten Lehrer hier, Ivan Monighetti. Dann ist Ivan Monighetti pensioniert worden und bin ich immer noch in Verbindung mit der Akademie geblieben. Wir haben gesucht, in welche Art und Form, und mittlerweile bin ich Kammermusiklehrerin, was auch sehr interessant ist, weil ich in den letzten Jahren sehr viel Kammermusik halt gemacht habe und Repertoire, und deswegen, es ist sehr spannend. Dann hat man auch eine breitere Sicht, nicht nur von Repertoire, aber auch von den Musikern, die in der Musikhochschule halt gerade sind. Und jetzt, gerade jetzt, war vor 2-3 Tagen eine Aufnahmeprüfung für meine neue Classe d'Excellence. Und deswegen mal gucken, das ist das erste Jahr, jetzt im Oktober.
Haben Sie schon ein Konzept, einen Plan, oder machen Sie ein bisschen spontan?
Nein, ganz ein deutliches Konzept. Auf jeden Fall, was wichtig ist, die Personen, die wir jetzt ausgewählt haben, sind sehr jung. Das heißt, sie studieren. Eine in Wien und die andere studiert auch in Deutschland. Und sie sind eigentlich 19 und 20, also sie sind sehr jung.
Brauchen auch noch richtig wahrscheinlich einen technischen Aufbau, ne?
Ja, sie sind aber auch schon nicht schlecht, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Aber was toll ist, ist natürlich zu sehen, dass sie regelmäßig auch diesen technischen Aufbau haben werden mit ihrem Lehrer, aber gleichzeitig kann ich auch mit denen, sagen wir, so musikalisch arbeiten.
Sie selbst sind in Argentinien geboren, mit 10 Jahren dann nach Spanien gegangen, nach Madrid, danach nach Basel, und dann haben Sie aber auch in Berlin bei David Geringer studiert. Wie sind Sie denn auf ihn gekommen eigentlich?
Oh, Geringas habe ich natürlich seit vielen Jahren schon ich selber gefolgt. Ich war zwar sehr jung, aber ich habe ihn oft in Konzerte gehört, und für mich war er eine sehr interessante Persönlichkeit und Professorfigur, den ich auf jeden Fall sehr beobachtet habe. Seine Schülern, aber auch seine Unterrichten, seine Masterklasse, und ganz konkret, ich war eigentlich sehr, sehr glücklich mit Monighetti, und deswegen bin ich auch nie weggegangen, und deswegen bin ich bei ihm, das ist fast wie mein musikalischer Vater, immer noch heute. Ich habe eine sehr gute Verbindung mit Monighetti, deswegen habe ich auch seine Assistenz gemacht, und es hat wunderbar funktioniert, und mittlerweile, es ist jemand, mit dem ich so ein Vertrauen habe, dann, dass wenn ich zum Beispiel ein neues Stück lerne, jedes Mal gehe ich zu ihm und spiele ich vor. Seine Ideen interessiert mich sehr. Er ist ein fantastischer Lehrer, wirklich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich von 10 Jahre alt bis 21 hatte ich Ivan Monighetti als Lehrer. Es war nur die Situation so, dass mit 21 habe ich alle möglichen Diplomen in Basel gemacht, die man hätte machen können, und doch war ich nur 21. Ich wollte nicht mit 21 nicht mehr studieren. Ich wusste, dass es noch sehr viel doch für mich zu lernen und zu suchen gibt. Es gab viele Möglichkeiten zu sagen, okay, ich gehe meinen eigenen Weg und mache ich eben so zur Art Masterklasse hier oder dort. Aber ich fand diesen Fokus ein bisschen gefährlich, besonders wenn man noch 21 ist. Und da habe ich gedacht, mich würde es sehr reizen, jetzt irgendwo hinzugehen mit einem Professor, der mich neu jetzt blickt und kritisiert und vielleicht doch nicht alles mag, was ich mache, aber es ist genau das, was ich suche. Ich wusste, dass er das hat, weil ich habe gesehen, seine Klasse halt, wie seine Studenten, sehr eigen jeder war, und jede Persönlichkeit ist so geblieben, wie sie war.
Das ist eine große Kunst beim Unterrichten,
aber
ich,
wirklich,
dass man das erhält.
Absolut, dass man nicht versucht, dass 12 Studenten alle gleich spielen. Und das hat er tatsächlich nicht gemacht. Er hat immer mir gesagt, dass er wird doch mir nicht lernen, jetzt Cello spielen. Seine Studenten spielen schon Cello sehr gut. Aber die große Frage und die große Suche ist, was in mir gibt. Und er unterstützt mich, diese Persönlichkeit doch nach vorne zu bringen. Und das hat er tatsächlich unglaublich gut geleitet. Und ich glaube wirklich, muss ich sagen, das war mein riesiges Glück zu haben, eine Basis, so einen Professor zu haben wie Ivan Monighetti, der sein ganzes Leben, ich würde sagen, nicht nur auf mich, aber einen großen Teil mich gerichtet hat und wirklich mir geschenkt hat, weil es waren so viele Stunden und so viel Konstruktion von meinem Wissen allgemein, was ich lese, zu welches Museum ich gehe, wann ich Sport mache, wann ich Ferien habe, also wie ich überhaupt einen Tagesplan habe. Mhm. Und das hat eigentlich eine ganze Struktur für den Rest meines Lebens gebracht. Dann mit Geringas war es eine andere Art von Studium, völlig eine andere Art von Studium. Ich bin schon mit einer Struktur gekommen, mit einem gewissen Wissen und auch eine Vision, was ich eigentlich sein will. Aber trotzdem wollte ich ja lernen. Ich wollte nicht, dass er sagt, okay, dann mach, was du willst. Natürlich, wenn man bei jemandem ist, dann ist man da, um zu lernen. Aber gleichzeitig, es ist natürlich für einen Professor, das merke ich erst jetzt, extrem spannend, wenn jemand mit einer starken Persönlichkeit kommt. Und da zu unterstützen, es ist unglaublich interessant.
Wenn man dann zurückgeht an diese Zeit, als Sie Anfang 20 waren, da begann eigentlich dann, was man Erfolg nennt, Karriere. Das ging eigentlich schon ziemlich schnell los. Wie haben Sie das damals erlebt, plötzlich im Rampenlicht zu stehen und Interviews zu geben und plötzlich diese ganze Art der Karriere, wie haben Sie das empfunden?
Ich glaube, ich war nicht so jung in diese Art von Lampenlicht und Karriere. Also in meiner Zeit zum Beispiel, es gab sehr jüngere als ich schon Solistinnen, die ich zum Beispiel beobachtet habe natürlich, wie Hilary Hahn. Zwar ist sie ungefähr in meinem Alter oder 2 Jahre älter, aber Hilary Hahn war damals schon längst in der Karrierewelt drin und im Lampenlicht und schon viele Aufnahmen gemacht. Und andererseits, diese Beobachtung war für mich interessant zu sehen, dass es doch mich gefragt habe, wenn man so jung anfängt und dann vielleicht mit 20, 21 schon so viel gemacht hat. Was kommt danach? Weil das Problem ist, einerseits es ist interessant und will man immer halt als jüngere Musiker die Zeit nicht verlieren. So viel wie möglich zu machen. Wenn der andere macht, muss ich auch machen. Und man hat, wenn man so eine Natur ist als Mensch, dass man doch produktiv sein will und diese Energie hat, und das hatte ich. Ich wollte nicht mehr als die andere machen, aber ich habe trotzdem beobachtet, nur um mich anmessen zu können, wo bin ich eigentlich? Bin ich richtig gut? Bin ich nicht? Kann ich mehr erreichen? Kann ich nicht? Also ich habe in dieser Zeit sehr geprüft meine fragilen Seiten und meine stärksten Seiten und gesehen, ist das für mich dieses Leben oder nicht? Aber der Punkt ist einfach, ab dem Moment, wo man anfängt, Aufnahmen zu machen und eine Agentur zu haben und Konzerte zu haben, ich würde sagen, es ist nie zu spät, aber es ist trotzdem zu spät, um diese Frage sich zu stellen. Die Frage muss vorher gestellt werden. Ich war in der Zeit vielleicht 23, als meine erste Platte rauskam. Ich war zwar jung, aber ich war nicht so jung. Und schon mit 23 habe ich ziemlich vorsichtig gewusst oder gedacht, dass ich weiß, was ich doch nicht will, das mit mir gemacht sein sollte, ja. Also musikalisch, in welchen Richtungen ich gehen will und was würde ich akzeptieren und was nicht. Denn im Prinzip muss man vieles ausprobieren, um überhaupt einen Weg dann auswählen können.
Je veux vivre aus Romeo und Julia von Charles Gounod, bearbeitet für Cello und Orchester mit Sol Gabetta und den Prager Philharmonikern unter Charles Olivieri Munro. Je veux vivre, ich will leben, singt die 14-jährige Julia in Romeo und Julia. Können Sie sich erinnern, wie Sie sich gefühlt haben mit 14 Jahren?
Oh ja, das war eigentlich eine revolutionäre Zeit fast für mich, zwischen 13 und 15, also Pubertät. Ich habe eine andere Pubertät gehabt, wahrscheinlich als anderen. Ich glaube schon, ich war mittlerweile schon mitten im Studium hier in Basel, in einer Universität, seit ich 12 Jahre alt war, schon hier in Basel Musikakademie, mit Leuten, die eigentlich 20, 22, 23 waren, ungefähr in diesem Alter.
Sie haben wahnsinnig viel geübt wahrscheinlich?
Ich habe sehr viel geübt, also es gab Tagen, Monaten, wo es vielleicht bis 14 Stunden am Tag waren. Niemand hat tatsächlich mich gerichtet oder gesagt, du musst das machen. Aber ich habe mich wirklich so geprüft in einer Hinsicht. Ich habe sehr viel Sport gemacht in dieser Zeit, in der Unisport hier in Basel. Ich ging jeden Tag 2 Stunden Sport machen. Auf jeden Fall, es war so extrem voll mein Tag und komplett, ja, und habe ich fast nicht gegessen. Ich wollte unbedingt irgendwie mir zeigen, dass ich doch nicht so viel brauche, und es war erstaunlich, je weniger ich gegessen habe, desto mehr Energie hatte, aber das kam natürlich zu einer Grenze. Ich war irgendwann mit 16 halt so in einen Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt 16 Stunden spielen und doch 4 Stunden Sport machen. Also es ging ohne Ende nach vorne, und da wurde ich eigentlich von meiner Mutter gestoppt, weil sie bemerkt habe, das wurde plötzlich ein bisschen gefährlich. Ich habe fast nicht geschlafen, aber ich war sehr energetisch. Und das fragt man sich heute, warum diese Energie weggeht. Anscheinend mit dem Alter. Also zwar, die Energie habe ich noch zu machen, aber es ist erstaunlich, wie ja, die Müdigkeit halt, die Regenerierung kommt nicht so schnell, wie es früher war.
Das also Sie haben immer noch sehr viel Energie, Sie wirken noch sehr temperamentvoll. Was ist denn, wenn jemand wie Sie auf jemanden trifft, der auch so viel Energie hat wie Cecilia Bartoli? Sie haben zusammen eine CD gemacht und haben das Programm in Tournee dann auch vorgestellt. Wie hat das mit Ihnen, das müssen ja wirklich Funken gesprüht haben, oder?
Ja, Cecilia ist eine phänomenale Persönlichkeit. Es ist jemand, den ich sehr oft beobachtet habe. Ich habe sehr viele Konzerte von ihr gehört und irgendwie immer das Gefühl gehabt, wenn überhaupt jemand auf der Bühne so ist, wie ich mir das vorstellen könnte, wie man auf der Bühne sein sollte, es ist eigentlich die Cecilia. Auch überhaupt diese unglaubliche Freiheit, denn sie hat auf einer Bühne, sich fast wie zu Hause zu spüren. Sicher hat sie wahrscheinlich ihren Stress, aber spürt man davon gar nicht. Aber sie hat auch ihren Spaß. Also es ist ein Sonnenschein. Es ist wirklich erstaunlich, wie positiv eine lange Tournee gewesen ist. Ja? Einen Monat lang waren wir unterwegs und nie, in keinem Moment irgendwie eine Schwäche, ich meine jetzt gar nicht musikalisch, aber auch ihre Person, immer diesen Positivismus aufgehalten zu haben und immer diese Energie zu allem im Orchester, dass wir gemeinsam etwas bringen. Ja? Cecilia hat etwas sicher sehr ähnlich an meine Persönlichkeit. Die Tournee hat es tatsächlich gezeigt, dass wir das Gefühl hatten, wir kennen uns seit vielen Jahren fast wie eine Schwester. Wenn ich denke an andere Kombinationen, ich habe zwar mit vielen Frauenkolleginnen, das gibt es auch nicht so viel, 2 Frauen, die sozusagen in der Musikbranche halt sehr präsent sind, zusammen kollaborieren. Man könnte es positiv sehen, ja klar, es kann wie eine Freundschaft sein, aber man muss es nicht vergessen, Freundschaft ist es nicht, wir sind auf einer Bühne. Es ist ein Terrain, halt so wie fast wie wenn ein Löwe halt rauskommt. Es gibt diesen Respekt, seinen Platz, es zu geben und zu respektieren. Und 2 Solistinnen sind fast wie Löwen, wie 2 Löwen. Die greifen zwar nicht, sie sind wunderschön, warum? Sie greifen nur, wenn sie sich angegriffen fühlen. Und das ist die große Kunst, ja? Diese 2 Persönlichkeiten jeder seinen Platz zu geben und doch irgendwie gemeinsam etwas machen können. I'm gonna go get some more.
Cecilia Bartoli und Zsolga Betta, Mezzosopran und Cello zusammen im Duett. Eine Arie aus der Oper Il Nascimento dell'Aurora von Tommaso Albinoni war das. Mit dabei die Capella Gabetta unter Andres Gabetta. Haben Sie von ihr eigentlich auch von Cecilia Bartoli etwas gelernt in Bezug auf ihr Cellospiel, Frau Gabetta? Also gab es da irgendwie auch Inspiration für ihr Cellospiel?
Also ich muss Ihnen sagen, ich habe gedacht, wir werden uns anpassen müssen mit der Capella an ihre Artikulation, wenn sie atmen braucht, was unglaublich war. Wir konnten nicht mal die Zeit haben, sich anzupassen, dass sie angepasst hat. Also es ist einfach unglaublich gewesen. Wir mussten gar nichts Spezielles machen. Eher musste ich suchen, wie ich überhaupt ein Legato machen. Sie kann singen ohne Ende. Sie kann eine Note ohne Ende, fast ohne Atmen hat man das Gefühl, singen. Ja? Also es ist wirklich eine Kunst, auch ihre Kantilenen, diese Art von Legatos, Pianissimos, die sie gemacht hat. Plötzlich war mein Instrument manchmal zu laut sogar. Also das heißt, man hat gelernt, diese Art von in den Fragilität zu gehen, des Klanges, dass es doch immer noch Präsenz hat und doch nicht das Publikum, aber irgendwie nach hinten schiebt wegen der Lautstärke und Virtuosität, sondern das Publikum zu sich zieht. Und das war für mich eine spannende Art, wie sein Publikum wie ein Magnet zu ziehen zu sich.
Sie können ja auch sehr schön singen. Es gibt ja ein Stück, das hat Peter Rivask für Sie geschrieben. Da spielen Sie Cello und singen gleichzeitig. Haben Sie immer schon so schön gesungen oder haben Sie Unterricht genommen?
Nein, Unterricht habe ich nicht, aber ich habe immer sehr viel gesungen. Ich war zwar nicht in einem Chor, so wie die Knabenchor zum Beispiel geben würde, für Frauen, das habe ich nicht gemacht, aber ich war in einem Kindergarten, wo wir täglich 1 bis 2 Stunden gesungen haben, also viel. Und dann wollte ich mit 6 Jahre alt die Primarschule anfangen in Argentinien, in eine Schule, wo man tatsächlich professionell Chor gesungen hat. Dieses Chor ist überall auf der Welt gegangen, haben Preise gewonnen. Aber ich kam in diese Schule, ich habe mich vorbereitet für die Prüfung geschafft und so weiter. Ich meine, ich war ja 5 Jahre alt, als ich vorgesungen habe. Ein Jahr vorher musste man schon wissen, ob man dorthin gehen will. Und am ersten Schultag habe ich meiner Mutter gesagt, ich will das Chor, aber ich will nicht diese Schule. Und bin ich nicht gegangen. Aber trotzdem, in meinem Herz ist dieses Singen irgendwo so wie stehen geblieben. Ich wäre sicher nicht eine Opernsängerin geworden, das will ich gar nicht. Aber im Chor gesungen habe ich sehr genossen. Und deswegen die Kombination halt bei Peter Rivask, meine Stimme mit dem Cello in Verbindung setzen zu können, war fast wie ein Geschenk, als ich dieses Stück zum ersten Mal gehört habe. Mich hat es fasziniert, einfach, dass er schaffte einfach diese Breite vom Cello-Gesang beizubringen, was manchmal bei den modernen Kompositionen fehlt es ein bisschen. Ein Cello, was ist seine Hauptqualität? Nicht bum, 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 klar, es kann absolut. Ich spiele moderne Musik, die auch so ist, und gerne. Aber warum auch nicht modern und das Cello als Instrument benutzen mit der größten Qualität, was ein Cello hat, dass es Singen ist?
Wenn Sie dann noch dazu singen, wie ist das mit der Koordination? Ist es, ich meine, man sagt ja immer, dass wenn man spricht, dass man dann ein bisschen lockerer wird vom Manuellen her und wenn man singt, ist aber ein bisschen komplizierter. Ist das eigentlich schwierig, das zusammenzubringen?
Nein, ich würde sagen, das Gehirn einfach halt ein anderes Fokus. Wenn man nur Cello spielt, das ist schon genügend kompliziert zwischen 2 Händen und so weiter. Trotzdem, natürlich, denkt man an seine Technik, an den Bogentechnik, wie kann man doch singen, während hier natürlich die ganze linke Hand an der Technik arbeiten muss und doch sauer spielen muss. Aber trotzdem, ich fokussiere mich auf das Legato von Cello, auf den Klang von Cello. Das ist wirklich seit kleines Kind ein Fokus für mich gewesen. Ein Instrument wie das Cello kann eigentlich nicht singen. Und was man manchmal verliert, das ist, wenn die Orchester und auch die Instrumente durch die Stahlseiten immer lauter werden, immer stärker sein müssen und immer stärker das Cello klingen muss, besonders wenn man ein Dvořák-Konzert spielt oder überhaupt heutzutage als Solisten spielt, sonst hat man nicht gehört. Klar, es ist frustrant, wenn man den Solist nicht hört, aber warum muss der Solist immer lauter spielen? Warum können auch nicht die Orchester leiser spielen? Es ist eine Kunst, Im Gegensatz, im Prinzip der Cellist muss versuchen, doch präsenter zu sein, ohne zu schreien. Und das Orchester muss versuchen, nicht zu vergessen, dass sie 100 Leute sind und doch ein Piano nicht das gleiche Piano ist wie mein Piano. Aber es ist unglaublich schwer. Eigentlich als Musiker hören können, klingt komisch, ne? Es ist eigentlich fast das Schwierigste. Sehr schwierig, sie zuzuhören.
Und wenn sie singen und gleichzeitig spielen, hören sie beides, ne? Stimme und Cello.
Und da ist es ein bisschen anders. Das Gehirn muss einfach zwei Fokus haben, weil einerseits versuche ich doch, mich von außen zu hören, aber in dem Moment muss mein Gehirn brauchen, um überhaupt etwas anderes zu tun, was mein Gehirn bis dahin nie gemacht hat. Singen und Spielen sind fast zwei Instrumente gleichzeitig, ne? Das heißt, da versuche ich mein Gehirn auf zwei Fokus gleichzeitig, wie zwei Kabeln stecken, die funktionieren müssen halt. Und das ist für die Intonation manchmal sehr schwierig, finde ich.
Sol Gabetta, sie war hier Cellistin und hat gleichzeitig gesungen in dem Stück Das Buch von Peter Rivasks. Und Sol Gabetta ist heute auch bei uns zu Gast in SWR 2 zur Person. Dieses Stück spielen Sie oft als Zugabe in Ihren Konzerten, Frau Gabetta. Das ist ja mit diesen Zugaben immer gar nicht so einfach. Das macht das Publikum sich wahrscheinlich oft gar nicht klar. Wie oft spielt man, was spielt man und spielt man überhaupt? Wann entscheidet sich denn für Sie im Konzert diese Frage?
Ich glaube, das ist ein bisschen eine große Frage auch für mich in Zukunft. Natürlich gibt es sehr viel Bach und sehr viele Kollegen spielen Bach. Ich habe eben ganz konsequent eigentlich Bach nach dem Konzert doch nicht spielen wollen. Aber natürlich dann, die Schwierigkeit ist es nicht, dass es Stücke nicht gibt. Es gibt sehr viele. Aber vielleicht manchmal sind diese Stücke halt entweder eine große Herausforderung, auch technisch, nachdem man so ein großes Konzert gespielt hat. Und dann muss man halt wissen, wie spürt man sich, wie fühlt man sich nach einem so großen Konzert und dann, keine Ahnung, Stücke von Frank Homme spielen oder weiß nicht, also großen Cellisten, Adrien-François Servet, wenn man daran denkt, also es gibt schon unglaublich virtuosen Stücke, die man machen könnte. Und das ist natürlich ein bisschen das, was in den nächsten Jahren doch machen will, einfach so ein Solo-Repertoire auch lernen. Ja, dass man auch die Möglichkeit gibt, an das Publikum etwas Neues für Solo Cello zu entdecken, was man vielleicht eine Zeit der Cello-Repertoire, die so wichtig war für die Entwicklung des Instruments und auch der Technik, die man heute geschafft hat, diese Virtuosität, die es damals gegeben hat.
Sie spielen ja auch natürlich sehr viel Kammermusik. Wir haben schon heute darüber gesprochen. Wie ist das im Konzert, wenn Sie da als Kammermusikerin sitzen? Hat man das ja nicht alles alleine in der Hand? Gibt es da manchmal auch Konzerte, die eine ganz eigene Dynamik entwickeln, also die auch ganz anders laufen als eigentlich geplant?
Bei mir selten. Ich glaube, das ist genau eine Kunst in der Zugabemomenten. Interessant wäre auszuprobieren, kürzere Programme und größeren Zugabenauswahl. Im Prinzip, was sehr spannend sein würde, es ist die Möglichkeit, auch das Publikum zu geben, viele Noten zu bringen. Was würdet ihr gerne hören? Das sind meine Zugaben. Ein offenes Programm zu lassen. Das heißt, wenn die Veranstalter ein fixes Programm brauchen, man gibt es. Aber man macht ein kurzes Programm und dann lässt man die Möglichkeit auch an das Publikum danach auswählen können. Oder sogar, auch wenn man selber sucht, was man spielt, man geht in eine Brandbreite von Epochen, von Stücken, von Möglichkeiten des Instrumentes, die man zeigen könnte, da könnte man locker noch mal eine Stunde spielen, ja? Und diese Gestaltungswelt würde mich sehr attrahieren.
Wir hören jetzt den Finalsatz aus dem Klaviertrio in G-Dur von Josef Haydn. Es ist ein Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Festspielen 2009, also richtig lange her. Ich war damals selbst in dem Konzert und das war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Also auf der Bühne saßen die Geigerin Patricia Kopaczynskaja, sie am Cello natürlich und der Pianist war Henry Siegfriedsson. Das waren zwei sehr temperamentvolle Streicherinnen und wie ein Ruhepol der Pianist da in der Mitte. Eine unglaubliche Dynamik hat sich da entwickelt, also ich habe das damals jedenfalls sehr stark so empfunden. Das hat sich richtig hochgeschraubt. Vor der Pause gab es Haydn, nach der Pause dann das 50-minütige Tschaikowski-Trio. Das war wirklich wie ein Sog, muss ich sagen. Erleben Sie das manchmal in Konzerten, dass Sie Raum und Zeit vergessen, also dass Sie in so eine Art Rausch geraten? Oder ist das das, was das Publikum immer glaubt, dass Musiker erleben? Aber die müssen vielleicht doch so stark kontrolliert sein, dass das nicht passieren kann. Wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube, es gibt solche Momente, aber sie sind sehr selten. Und wenn die Musik auf so eine Ebene angekommen ist, ich würde sagen, man hat fast das Gefühl, dass man im Himmel ist. Also wenn das passiert, und manchmal passiert tatsächlich, wo man das Gefühl hat, das ganze Publikum folgt mir jetzt. Fast wirklich, egal was ich machen würde, sie sind dabei, wie wenn man ein eigener Mensch mit dem Publikum zusammen ist. Ja? Aber das ist wahrscheinlich, weil die Sterne dazu gepasst haben, dass es alles in richtiger Moment richtig angekommen ist. Bei jeder Mensch, der im Saal war, ne, und da gesessen ist. Und die ganze Konzentration von jeder einzelnen Person doch wie auf einem Zug alle gestiegen sind. Ja. Aber es passiert sehr selten, weil natürlich immer wieder gibt es einer, der vielleicht ein bisschen hinten gesessen ist und doch nicht in der Moment, wo man hätte sich anhängen müssen, hat der Zug verpasst. Und dann, wenn man der Zug verpasst hat, nicht nur hat man es verpasst, sondern leider ist man schon irgendwo auf einem Kiosk geblieben und hat man den anderen vorgeschlagen, doch runterzukommen, weil die andere Person hat vielleicht dazwischen geschafft und dann, es ist sehr erstaunlich, dann plötzlich hast du sehr viele Möglichkeiten, doch aussteigen oder doch einsteigen. Und manchmal viele steigen aus und einige steigen ein, meistens, ja. Aber manchmal passiert, dass alle eingestiegen sind in diesem Zug. Das ist vielleicht maximal passiert mir mindestens ein, zweimal im Jahr. Aber das sind solche Momente und solche Konzerte, wo ich es einfach nicht mehr vergesse. Und ich frage mich hinterher, warum ist es heute passiert und doch kann es nicht so oft wiederkommen? Vielleicht deswegen ist es so besonders.
Das Finale Rondo all'Ungherese aus dem Klaviertrio in G-Dur von Josef Haydn. Ein Live-Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Festspielen 2009 mit der Geigerin Patricia Kopaczynskaja, Henry Siegfriedsson am Klavier und Sol Gabetta am Cello. Und sie ist auch heute zu Gast bei uns in SWR 2 zur Person. Sie stammen aus Argentinien, Frau Gavetta. Ihre Eltern haben aber französische und russische Wurzeln. Wer hatte denn was? Ihre Mutter, Ihr Vater?
Ja, ist sehr kompliziert. Niemand weiß, aus wo ich komme. Also mein Vater ist Argentinier, aber mit einem italienischen Namen. Das heißt, die Großeltern meines Vaters kamen aus Italien, aus Torino, ganz genau gesagt. Meine Mutter ist zwar in Frankreich geboren, aber sie ist 100% Russin. Also die Eltern meine Mutter sind eine aus St. Petersburg und der andere ist aus Moskau. Also ich bin 50% definitiv Russin. Und sie ist einfach ein bisschen per Zufall in Frankreich geboren. Natürlich, sie sind gegangen von Russland, weil es unglaublich gefährlich geworden ist. Und der Vater meiner Mutter hat halt gekämpft beim Krieg und dann hat er so genug einfach abends etwas trinken zu können mit seinem deutschen Freunde und am nächsten Tag wissen, dass er muss auf die schießen, ja. Und dann hat er gesagt, ich will das nicht mehr so, ich kann nicht mehr so leben. Und dann hat er einfach eine Karte genommen und gesucht, so weit wie möglich aus Europa, wohin kann ich gehen? Also er hätte auch Australien wählen können. Aber er hat damals Paraguay gesucht. So sind die Familie meiner Mutter dort angekommen und dann von Paraguay also den Weg nach Argentinien gefunden.
Und Ihre Mutter spricht Russisch wahrscheinlich?
Meine Mutter spricht Russisch. Mittlerweile wahrscheinlich spreche ich ein bisschen besser, weil die Eltern hatten sie so Angst in Frankreich, mit ihr Russisch zu sprechen. Fragen Sie mich nicht warum, aber sie haben einfach einen schlechten Französisch gesprochen. Meine Mutter hat halt Französisch gelernt hier. Und dann haben meine Großeltern mit uns auch schon Spanisch geredet, auch mit Akzent. Aber mit meiner Mutter immer noch Französisch geredet. Das heißt, sie hat ihren Russisch praktisch mit 6, 5 Jahre alt nicht mehr gesprochen. Und das verliert sich. Es ist erstaunlich, wie stark sich verliert in diesem Alter. Sie hat gesagt, sie hat eigentlich locker Russisch gesprochen. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so locker.
Zwei russische Volkslieder mit 8 Cellisten, darunter auf jeden Fall Sol Gavetta, heute bei uns zu Gast in SWR 2 zur Person. 8 Cellisten, haben Sie nicht manchmal auch ein bisschen genug von Cello?
Nein, genug nicht. Ich glaube, es gibt ja immer wieder so Cello-Festivals, ja, und die Cellisten sind eigentlich
die Nettesten.
Sehr nett, sehr generös miteinander. Also selten findet man einen Cellist, der schlecht über einen anderen Cellist spricht. Ich weiß nicht, wie Sie denken dann, aber sagen Sie nicht viel, ja? Also, und irgendwie anscheinend funktioniert es, sonst würde es auch so viele, vielleicht Cello-Festivals nicht geben. Auch, ich glaube, der Fakt, dass das Cello in einem Quartett oder in einem Orchester und grundsätzlich auch, seit das Cello existiert, immer so in der Basso Continuo Leitung war, ja, zusammen mit dem Cembalo. Also das Cello war lange Zeit die harmonische Struktur des Stückes, den man gespielt hat. Das heißt, der Cellist ist nie zuerst der Solist, Ja? Also unsere Basis ist erstmal, auch wenn man anfängt, was spielt man zuerst, wenn man überhaupt 3-4 Töne spielen kann? Also relativ schwer, aber trotzdem, das Erste, was man spielen könnte, ist vielleicht ein Haydn-Trio, wenn man schon auf ein höheres Niveau kommt und trotzdem noch jung ist. Oder Mozart versucht man zu spielen, aber eher in dieser Richtung, weil natürlich das Cello halt viel mehr mit der Basso continuo, sagen wir, ne? vom Klavier, von Tasteninstrumenten eine Rolle spielt. Danach hat das Cello sich aber sehr entwickelt und mittlerweile, es gibt ja unglaubliche Stücke von hoher Virtuosität. Aber ich glaube, dass diese Kultur prägt uns noch, ja? Während natürlich ein Geiger eher das Gegenteil. Die großen Virtuosen, die vorne sitzen, Pianisten da hinten. Wenn Sie die alten Aufnahmen anschauen, ja, die filmen, es ist ja unglaublich. Sie sitzen 3-4 Metern hinten. Und manchmal versuchen auch heute die Fernsehshow, das habe ich gesehen, auch in Frankreich bei Le Victoire de la Musique zum Beispiel, ja, den Solist irgendwie 10 Meter vorne zu sitzen, mit ganz vielen Lichtern und das Orchester ist ganz hinten. Also, es ist in solchen Situationen unglaublich schwer, etwas zu sagen, weil sie haben schon die ganze Plattform aufgebaut. Aber im Prinzip sollte man sagen, so spiele ich nicht. Das geht gar nicht. Es heißt, rein technisch, man hört überhaupt nicht, was dahinten passiert. Und sie können gar nicht den Solist hören. Es heißt, es ist nur irgendwie diese Vision von der Solist steht solo halt, ne? Und die anderen sind Begleitung.
Frau Gabetta, seit 3 Jahren sind Sie Mutter von einem kleinen Sohn. Also viele Solistinnen empfinden das als noch stressiger, weil man eben noch mehr organisieren muss. Manche spüren eher eine Gelassenheit. Wie ist das bei Ihnen?
Ach, schwierig zu antworten. Gelassenheit vielleicht hatte ich, glaube ich, immer, aber es hat sich verstärkt, seit mein Kind geboren ist, dass ich hatte es immer in den Sinn, dass ich nie das Gefühl hatte, oh, wenn ich etwas nicht mache, dann würde jemand mein Konzert doch spielen. Nein. Ich akzeptiere Konzerte, wenn ich Lust habe und wenn ich nicht Lust habe oder nicht will oder mich interessiert nicht musikalisch, habe ich nie angenommen. Mit oder ohne Kind. Es heißt, trotzdem denke ich, dass ich diese Gelassenheit immer doch in mir gehabt habe. Aber jetzt mit dem Kind verstärkt das Ganze. Im Grunde genommen, der Auswahl des Konzertes wird es immer noch so gemacht. Entweder interessiert mich musikalisch oder interessiert mich nicht musikalisch. Aber natürlich fragt man sich zweimal, lasse ich mein Kind allein für dieses Konzert oder doch nicht? Ja? Also allein zu Hause oder reise ich auch sogar damit, weil es ist viel anstrengend, das ist 100% klar. Ich meine, wenn ich daran denke, die vielen ersten Jahren, also unglaublich, wirklich, 130 Konzerte fast habe ich gespielt, als er geboren ist. Ich habe gedacht, das ist doch nicht so schlimm mit einem kleinen Kind, ne? Aber mit Babycook und sogar manchmal die ganzen Gemüse mitgenommen, weil man kommt am Abend spät an und dann wusste ich gar nicht, kann mein Kind überhaupt essen? Also mit Muttermilch war alles leicht, aber ab dem 6. Monat wurde alles viel, 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 viel schwieriger, ja?
Und Sie haben ihn auch mitgenommen nach Japan, überall hin?
Er ist überall mitgekommen, überall. Und jetzt ist es heute so, dass wenn wir in Basel sind, dann sagt er mir, und nach Basel, wo gehen wir hin? Ich sage, aber das ist dein Zuhause. Ja, aber trotzdem, wo gehen wir hin? Ich will auf Tournee, sagt er mir schon mit 3, ja.
Und spielt er schon irgendwas?
Er spielt sehr gerne Ukulele, Geige, Klavier, Trompete, alles, was kommt auf seine Hände. Er liebt Musik, also wirklich, er genießt in den Proben zu kommen, das ist erstaunlich. Ich habe jetzt im Februar vor dem Lockdown mitgenommen auf eine Tournee mit Bamberg Symphonica. Und ich habe meine Nanny gesagt, du, versuch. Er war wirklich noch sehr klein, also er war nicht mal 2 Jahre fast. Und da habe ich gesagt, versuch, aber vielleicht musst du rauskommen, wenn er anfängt natürlich zu schreien. So, nein, überhaupt nicht, er hat sich spaziert, aber er hat die ganze Probe 1,5 Stunden gehört. Also ich war sehr beeindruckt. Es heißt, eigentlich kann man die Kinder doch nehmen, wenn die Orchester so locker sind. Natürlich mein Glück war, dass ich die Solistin war, aber ich würde gerne viele Babys akzeptieren in meinen Proben, wenn die kommen wollen.
Folger Betta und Hélène Grimaud mit dem ersten Satz aus der Cellosonate in D-Moll von Claude Debussy. Duo heißt diese CD, Frau Gabetta. Sie waren zusammen mit Hélène Grimaud auch auf Tournee. Wie war das, wenn zwei so starke musikalische Persönlichkeiten aufeinandertreffen? Zwei Frauen, nicht immer unheikel, meinten Sie eben schon. Wie war das mit Ihnen beiden?
Wir sind wirklich tatsächlich zwei verschiedenen Charakteren. Also Hélène hat zwar sehr viel Platz auch auf der Bühne gebraucht und ich habe auch ihren Platz auch gegeben. Und mit der Zeit kamen wir immer näher und näher. Wir haben vielleicht von zwei Polen angefangen und doch auf der Bühne konnten wir uns irgendwo finden. Ja? Und dieses Projekt war für mich sehr schön, auch menschlich war es wirklich eine tolle Erfahrung. Und auf der Bühne auch, weil ich musste lernen, mit völlig einer anderen Persönlichkeit, mich wie ein Chamäleon doch anzupassen, ohne mich zu verlieren, weil sie doch ein Löwe ist. Also sie hat ihre königliche Position und es ist richtig so. Es ist auch richtig so. Aber es war die erste Kollaboration sozusagen, wo ich das Gefühl hatte, mein Gott, hier gibt es eine sehr starke Persönlichkeit und ich muss doch meinen Platz noch finden.
Frau Gabetta, Sie sind schon so lange jetzt im Konzertleben. Gibt es eigentlich jemanden, der Ihnen auch mal schonungslos die Wahrheit sagen würde? Also wenn irgendwas mal nicht so toll war oder wenn sich irgendwelche Entwicklungen anbahnen, die vielleicht nicht so gut gibt. Gibt es da jemanden?
Mein Mann. Er ist sehr direkt, er ist sehr deutlich und sehr kritisch und das schätze ich so sehr. Es ist immer schwieriger natürlich, Leute zu finden, die doch mit Liebe kritisieren können. Ich sage doch mit Liebe, weil im Prinzip kritisieren kann jeder und jeder kritisiert. Und es ist leicht zu kritisieren und es ist doch sehr schwer, etwas aufzubauen. Und deswegen die Kritik, damit es konstruktiv ist, im Prinzip sollte nur mit Liebe gemacht sein. Und das ist schwer zu erwarten von Menschen, die vielleicht entweder kommen, um ein Konzert zu genießen und sie wollen gar nicht. Sie sind nicht mit einem kritischen Ohr da. Sie sollen auch wahrscheinlich nicht. Wozu? Aber es gibt auch die sozusagen Kritiker, die können eine konstruktive Kritik schreiben. In dem Fall wäre nicht mit Liebe, weil sie zu uns keine Liebe haben, aber vielleicht mit einer positiven Ausstrahlung. Sozusagen, ich höre das, meine Vorstellung war dies und vielleicht sie hätten es so oder so erleben können. Das ist eine offene Meinung. Manchmal das Problem ist es ja, wenn eine Kritik zu sehr einen Lob schreibt oder das Gegenteil, dass die Menschen, die das lesen, viele davon waren sie nicht mal im Konzert. Und es heißt, man macht sich eine gute oder eine schlechte Meinung, ohne eine eigene Meinung zu haben. Es heißt, finde ich, man muss versuchen, immer selber und nicht nur eine Chance zu geben, einige Chancen zu geben. Ein Mensch ist eine komplexe Struktur und deswegen versuche ich zum Beispiel auch, wenn ich eine Meinung denke, ich zu haben über jemanden, trotzdem mehrmals gehen und hören und auch nicht sich täuschen zwischen Freundschaft und Qualität. Ich mag diese Art von Mischungen gar nicht. Ich denke, die Bühne verdient einen Respekt. Das ganze Leben sucht man nach, also ist man auch so erzogen, nach einen kritischen Blick auf sich zu haben, einen kritischen Blick auf alles zu haben, damit man sich verbessert. Und plötzlich kommt man auf der Bühne und geht man, weil man Spaß hat zusammen. Keine Ahnung, klar, Spaß kann man danach haben, aber es ist nicht das Ziel des Konzertes, finde ich. Ich genieße, wenn ich doch einen Musiker finde, den über die Jahre ein guter Freund oder Freundin geworden ist. Aber es ist überhaupt nicht für mich der Aspekt Nummer eins, um mit jemandem auf der Bühne zu gehen. Sogar würde ich Ihnen sagen, manchmal mag ich Leute, denen ich doch nicht magen könnte persönlich, aber auf der Bühne, sie haben oder zum Beispiel beim Proben so viel mir gebracht, dass ich fühle mich so erfüllt, dass ich diese Person doch liebe, so wie sie ist. Aber wenn man versucht, jemanden zu lieben oder zu mögen, weil die Person so ähnlich oder so nah zu dir ist oder nur, weil sie dich lobt oder weil sie dich einfach so schätzt, eigentlich fast fühle ich mich ein bisschen unmotiviert. Im Prinzip, es ist eine leichte Art, sich wohl in seinem Ego zu fühlen. Und irgendwie Es ist komisch, natürlich, ich würde nicht sagen, das ist fast eine Art von Masochismus, wenn man das Gegenteil sucht, aber eine positive Kritik, wenn eine Kritik ist, es kann nur einer verbessern. Deswegen, ich schätze sehr Kollegen, die doch kritisch, aber mit einem klaren Blick, was sie suchen haben und wohin sie ankommen wollen, finde ich genial. Sogar versuche ich, meinen Weg zu vergessen, um einmal diesem Weg zu folgen, um zu sehen, ob es doch nicht doch interessanter als meiner ist.
Der zweite Satz aus dem Cellokonzert in E-Moll von Edward Elgar war da. Solgabetta wurde begleitet vom dänischen Sinfonieorchester unter Mario Venzago. Und Solgabetta ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Das ist jetzt romantische Musik, zwar 20. Jahrhundert, aber spätromantische Musik. Wir machen uns immer ziemlich viel Gedanken über Barockmusik, Frau Gabetta. Da spielt man auf jeden Fall historisch informiert, aber wie ist das mit Spätromantik oder auch dem 20. Jahrhundert? Wie informiert sollten wir darüber sein? Was meinen Sie, wie wichtig ist das, dass wir wissen, wie hat man sich damals benommen, wie hat man sich gefühlt? Ist das auch wichtig?
Es ist auf jeden Fall ein Prozess, an dem ich jetzt langsam irgendwann ankommen werde. Also ich habe beim Barock angefangen, jetzt langsam habe ich das Wiener klassisches Repertoire anberührt, in Aufführungspraxis langsam gegangen und versucht, eben nochmal komme ich auf diese Darmsaiten und die Instrumenten, wie sollte mein Instrument eingestellt sein, damit es am idealsten für diese Musik klingt. Ich bin noch nicht angekommen jetzt an Schumann-Konzert zum Beispiel. Das ist sicher etwas, was ich machen werde. Jetzt denke ich, habe ich das richtige Instrument dafür, weil auch das Stradivari-Cello mit dem Darmsaiten klingt ganz großartig und könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich auf romantisches Repertoire anzukommen. Aber was auf jeden Fall für mich sehr sich geändert hat, ich habe noch die romantische Musik gelernt in meiner Zeit als Studentin, noch mit Stahlsaiten, großes Vibrato und sogar heute sehe ich Aufnahmen auf YouTube von mir, keine Ahnung, von Bloch und so weiter und auch Saint-Saëns Konzert und denke ich, interessant, es klingt sehr schön, dieser vollem Klang und so, aber meine Person und mein Geschmack hat sich geändert. Es zwingt in einer diesen Klang, der ständig beweglich ist und groß und dynamisch und so weiter, ja. Mit dem Darmsaiten, es ist eine andere Suche. Es ist eine Sprachesuche. Man kann gar nicht in diese starke Klangwelt gehen. Das Vibrato ist sehr genau angesetzt, wo es braucht, aber das macht genau die Kontrasten an, dass es plötzlich solche Pianissimos spielen kann, mit einem Haar praktisch vom Bogen und doch hört man diese Darmsaiten immer noch und ziemlich präsent. Und dann ohne Vibrato kann man nur mit dem Bogen eine Art Klang aufbauen, aber das geht von fünffach Pianissimus bis vielleicht nicht fünffach Fortissimo, halt bis Forte. Während das andere natürlich bewegt sich alles zwischen Mezzo Forte und Forte. Und schon Piano zu spielen mit Metall, muss man eine große Kunst haben. Das heißt, das hat mich sehr fasziniert. Und das glaube ich, dass tatsächlich beim romantischen Repertoire kann es noch größer die Breite sein. Und da bin ich sehr, sehr interessiert, jetzt diese Suche zu machen, weil ich immer mehr das romantische Repertoire nicht unbedingt als eine neue Art von Spielart sehe, sondern versuche ich im Moment das Gegenteil, als ein Ende sozusagen der Darmsaitenzeit, wenn man denkt daran, dass Pablo Casals hat auch noch mit Darmsaiten gespielt, Brahms, also Joachim, also man kann definitiv auch Brahms Violinkonzert und Brahms Doppelkonzert könnte man kann sich schwer vorstellen, ne? Weil diese Orchester heute klingen so laut, dass, wie soll man überhaupt mit diesem Dasein kommen? Aber klar, kann man gar nicht mit solchen Orchestern kommen. Aber deswegen mache ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich nächstes Jahr ein Projekt, das wird eine Platte, mit romantisches Repertoire, mit einem Orchester, die mit Darmsaiten spielt. Und das ist meine große Frage jetzt. Wie, auf jeden Fall werde ich mit Darmsaiten spielen. Die große Frage ist, umwickelt oder nicht umwickelt. Eine Sache ist auch Konzert oder Aufnahme natürlich. Die Sälen sind heute viel größer, als was es früher war. Dann muss man sich ein bisschen anpassen. Aber das würde mein erstes Projekt mit romantischer Musik nächstes Jahr mit Darmsaiten.
Der Schlusssatz aus dem Cellokonzert in C-Moll von Giovanni Platti. Sol Gabetta wurde begleitet von der Capella Gabetta unter Andres Gabetta. Frau Gabetta, das war jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 2012, also schon einige Jahre her. Manches, das Sie aufgenommen haben, werden Sie heute vielleicht anders spielen. Manches verändert sich einfach. Was bedeutet Ihnen musikalische Veränderung? Wie wichtig ist es Ihnen, etwas anders zu machen als gewohnt? Und wie funktioniert das dann überhaupt?
Ja, ich glaube, man muss nicht versuchen, irgendwie anders zu spielen, um anders zu spielen. Ein Stück, den man viel gespielt hat und plötzlich nicht mehr spielt, wächst in eine Person, auch wenn er schläft sozusagen. Ja, das Stück wächst. Nur finde ich, dass manchmal, wenn man nochmal das Stück spielt und vielleicht manchmal eine lange Zeit nicht gespielt hat, man muss vorsichtig sein, weil wenn man nur aus der Erinnerungen arbeitet, es hat sich zwar das Stück entwickelt, aber unsere Möglichkeiten rationell bleiben auf der gleichen Ebene. Das heißt, eigentlich muss man nochmal die Partitur nehmen und nochmal versuchen zu sehen, ob doch die Erinnerungen so frisch sind, weil plötzlich merkt man, dass viele Sachen halb so klar waren. Also sie sind nicht so frisch. Vielleicht waren sie früher, aber doch nicht. Und vor allem entdeckt man andere Sachen, weil man in der Zwischenzeit wahrscheinlich durch andere Erfahrungen einen neuen Blick auf die Partitur hat. Deswegen, ich empfehle immer, die Partitur immer wieder zu nehmen. Also nie habe ich zum Beispiel, obwohl die Stücke auswendig kenne, einfach so ein Stück geübt, nach einem Jahr oder sogar nach 6 Monaten oder sogar nach 2 Monaten, ohne die Noten wieder genommen zu haben, weil ich jedes Mal etwas Neues entdeckt habe. Und automatisch damit entwickelt sich natürlich mein Spielnaht. Es ist nicht ganz anders, weil kann es gar nicht sein. Es ist trotzdem ich. Aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung, fast wie ein Stein, der jedes Mal ein Sonnenschein
anders beleuchtet wird.
Anders beleuchtet wird, genau.
Wenn man mal sich selbst sieht oder seine eigene Person in anderen Blickwinkeln, wenn jetzt ein Maler käme und würde sie malen wollen, welcher Maler sollte das sein? Also auch von denen, die schon nicht mehr leben.
Van Gogh hätte ich Angst, obwohl ich sehr mag, aber...
Angst, wieso? Weil er ganz viel sehen würde.
Weiß ich nicht, weil es ein bisschen... Also ich glaube, ich würde eher jemanden aus dem Impressionismus holen, ja. Ich weiß es nicht jetzt, ob es Monet oder jemand, aber ich weiß es nicht. Könnte, auch Gauguin würde es mir zum Beispiel gefallen sonst. Aber mir gefällt einfach diese verschiedenen Dimensionen, die zum Beispiel beim Impressionismus gibt. Diese Distanz, die man hat und plötzlich sieht etwas Klares. Und je näher man kommt, eigentlich desto unklarer wird, ja. Wir arbeiten fast in der Gegenrichtung. Praktisch, wir haben die Partitur extrem klar von uns. Und je mehr Distanz das Ganze bekommt, ein Konzert auf der Bühne, muss es trotzdem noch Transparenz haben und Deutlichkeit. Und meistens, es ist das Gegenteil. Es verliert sich. Und das ist, was mich eigentlich so irgendwie interessiert. Warum diese Art von Kunst ist so... gegenseitig sind, ja. Im Prinzip, ich habe diese Malereien von Monet zum Beispiel mit dem Kirchen gesehen und die verschiedenen Zeiten am Tag und dann gesehen, natürlich von nah, klar, sieht man mehr oder weniger, aber je weiter man geht, desto deutlicher ist das Licht und so. Und vielleicht passiert das mit dem Klang, aber eigentlich, je mehr Distanz man hat mit Klang, desto schwieriger ist es noch, jeder Detail hinzubekommen. Und daran arbeite ich oder versuche ich mindestens zu arbeiten, dass trotzdem aus der Distanz diese klare Struktur doch zu spüren ist.
Frau Gabetta, nach diesem langen, langen Interview, was werden Sie jetzt machen? Wie wird Ihr weiterer Tag aussehen?
Mein weiterer Tag ist auf jeden Fall heute noch ein bisschen mit meinem Kind zu sein. Ich bin sehr froh eigentlich in diese Corona-Zeit, obwohl ich weiß, dass es eine sehr schwierige Zeit ist für unseren Kollegen und auch für uns alle Musikern, aber nicht nur Musikern. Jeder Mensch, der diese Lockdown erlebt hat, hat es auf jeden Fall doch es nicht eine sehr einfache und leichte Zeit erlebt. Aber was mir in dieser Zeit auf jeden Fall positiv oder diese Zeit positiv gebracht hat, es ist eine Autoreflexion zu haben und die Zeit zu haben, auch mit sich selbst sich zu beschäftigen. Und da genieße ich diesen Sommer, diese Zeit zu haben, neue Sachen zu lernen, mehr lesen können, mehr spazieren können. Zum ersten Mal hatte ich Zeit, tatsächlich viel Fahrrad zu fahren hier in Basel, in der Region, was ganz, ganz Tolles ist. Und den Rhein zu entdecken. Im Prinzip, was toll finde ich, dass man versucht, nicht mehr seine Ferien und seine freie Zeit nur außerhalb seiner Orte zu genießen und das Gefühl zu haben, draußen ist es sowieso viel schöner, als wo man ist, sondern man vergisst manchmal, dass neben sich gibt es unglaublich schöne Sachen und Orte, die man entdecken kann, die man oft nicht gesehen hat, weil man doch nicht die Zeit hatte dafür. Und damit würde man auch gewinnen, dass man nicht mehr so fliegen muss, dass man nicht doch so viel reisen muss. Das ist auch für die Umwelt ganz toll. Das ist ein bisschen meine Reflexion im Moment. Wie kann ich eine neue Art von Karriere aufbauen, natürlich weiter reisen und natürlich versuchen, für das Publikum überall und hier bis Australien zu spielen, sogar Argentinien, aber sehr fokussiert, dass man wirklich sagt, in allen Sinnen muss es einfach Sinn machen. Wenn man dorthin geht, man steht einen Monat lang, man spielt so viel wie möglich in der ganzen Region und alles mit Zug und so weiter machen, so viel per Erde, wenn man sagt, machen, ja. Wenig fliegen, weniger fliegen. Es ist unnötig. Thank you.
Das Rondo von Antonín Dvořák mit der Cellistin Solga Betta und dem dänischen Sinfonieorchester unter Mario Venzago. Und Solga Betta, sie war heute auch zu Gast bei uns in SWR 2 zur Person. Sie können diese Sendung in einer Online-Version auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de oder 7 Tage lang noch in einer kompletten Version in unserer SWR 2 App. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Theresa Hübener stellt Ihnen neue Bücher vor, unter anderem von Susan Sonntag, Olivia Wenzel und Mercedes Spannagel. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.